Querfunk.
Mit Jerome Brunel. Außerdem mit dabei Ladies First, Maja Nötzl aus Ulm.
Hallo.
Außerdem Andreas Zimmer aus Köln. Marc Weirich aus Freiburg.
Servus zusammen.
Markus Max Henkel aus Heilbronn.
Bonsoir.
Und Ralf Bogisch, auch genannt Bogi aus Kornwestheim. Hallo.
Grüß Gott.
Und erstmal einen herzlichen Glückwunsch an die Maja. Die ist jetzt nämlich stolze Mama geworden. Herzlichen Glückwunsch.
Danke, danke.
Allen.
Juhu. Wie heißt denn das Kind?
Paul Lennart.
Schön. War es eine schwere Geburt oder war alles okay?
Es war eine schwere Geburt, aber deswegen reden wir auch nicht drüber.
Aber für alle Außen, die sie jetzt nicht sehen können, sie sieht wirklich saumäßig gut aus.
Mutterglück. Ja, absolut.
Strahlend.
Wir wollen uns wieder unterhalten über die verschiedensten Themen, die uns so aufgefallen sind. Und ihr habt vielleicht gemerkt, liebe Hörer, wir waren jetzt wieder lange nicht zusammen. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass es halt manchmal etwas schwierig ist, alle an einen Tisch zu bekommen zur gleichen Zeit. Aber es hat heute wieder geklappt und wir sprechen mal als erstes.
Ich muss ja gleich mal wieder unterbrechen. Ich bin der Unterbrecherkönig. Wir hatten noch nie an einem Tisch zusammengesessen.
Das stimmt. Das sollte man eigentlich mal machen. Vielleicht bei der 50. Sendung oder so.
Bei dem Tempo, das wir vorlegen, dauert es ja noch ein paar Jahre.
Ja. Wenn wir dann als 90-Jährige da sitzen.
Da ist Maja bis dann wahrscheinlich sogar Oma.
Großmutter.
Das sieht mit Sicherheit immer noch top aus.
Oh, danke, danke, danke.
Wir wollen mal über Medien sprechen. Zunächst mal über Streaming. Wir kennen das ja aus unserer Kindheit, Jugend und jungem Erwachsenensein, dass man den Fernseher einschaltet und dann kriegt man halt das Programm vorgesetzt, was es dann halt eben so gab. Inzwischen ändert sich das ja massiv. Inzwischen kann man selber entscheiden, wann man welche Sendung guckt. Einfach übers Internet. Da gibt es die verschiedensten Angebote, Max. Du bist da so ein bisschen der Spezialist von uns, weil du nutzt verschiedene Geschichten, die es da gibt, ne?
Ja, ich habe angefangen mit einem Apple TV 2 und iTunes. Seit ich auf den Mac umgestiegen bin, funktioniert das eigentlich recht reibungslos. Man kann sich Filme kaufen, leihen, man kann Serien kaufen. Es gibt eigentlich ein sehr schönes, großes Angebot. Und irgendwann wollte ich einfach noch eine Kiste haben, wo ich schlichtweg nur einen USB-Stick oder eine Festplatte ranhängen kann und irgendwelche Filme, die ich halt als Datei habe, angucken kann, die ich zum Beispiel selber irgendwann mal gerippt habe. Dazu habe ich mir von Western Digital ein Live-TV gekauft. Das funktioniert auch sehr schön, geht auch mit WLAN ins Internet, kannst dann YouTube angucken und so, das geht ganz gut. Watchever bin ich noch Kunde, das ist auch sehr schön. Das kriege ich allerdings, da gehen die Probleme los, nur auf dem Apple TV, nicht auf der anderen Kiste. Das heißt, beide sind eigentlich für den gleichen Zweck ausgelegt, aber Watchever hat die Rechte nur an Apple TV verkauft wahrscheinlich. Es gibt nur dafür eine App. Dann bin ich aus Versehen jetzt noch bei Amazon Prime Instant Video Kunde.
Wieso aus Versehen?
Weil ich halt Prime-Kunde war. Das heißt, bis vor kurzem war Prime ja eigentlich, du zahlst 30 Euro im Jahr und kriegst deine Pakete am nächsten Tag. Pauschal, ohne Portokosten. Super Sache. Jetzt hat sich Amazon gedacht, wir stellen mal Love-Film ein. Das war so ein konzerneigene Videoverleih. Und speisen den Instant-Video-Dienst einfach bei Prime ein. Erhöhen die Gebühr auf 50 Euro im Jahr. Und die Kunden, die bis jetzt Pakete bekommen haben, kriegen jetzt auch noch Online-Videos. Prinzipiell eine schöne Sache, nur es gibt kaum Clients dafür. Das heißt, du musst es entweder am Computer angucken oder du hast so ein Amazon-Tablet oder du hast einen Samsung-Fernseher. Alle anderen gucken leider in die Röhre, nur kommt dann da eben nichts. Und das ist halt ziemlich doof.
Was ich bei diesem Amazon, also ich habe ja auch dieses Amazon oder Amazon oder wie man es auch immer nennt, Prime-Gedöns. Was mich da ein bisschen nervt, ich bin da mal so ein bisschen durchgescrollt und da sind irgendwie nur alte Schinken drin. Also da war jetzt nichts dabei, bei dem ich gesagt hätte, so yay, das muss ich mir jetzt reinziehen, meine Lieblingsserie mit Folgen, die ich noch nie gesehen habe und so weiter. Gibt's alles nicht, weil ganz ehrlich, Dallas brauche ich mir nicht gestreamt nochmal reinziehen. Das hatte ich in den 80ern schon.
Kann ich nur bestätigen, meine Erfahrungen mit Love Film und Watch Ever waren der gleichen Gestalt und ich habe es dann ganz schnell wieder gekündigt, weil ich einfach enttäuscht war von den Filmen, die es dort zu sehen gab.
Also ich bin auch, wie viele andere hier, zwangsverpflichtet worden für dieses Instant Amazon Instant Video und habe das total abgelehnt. Bis ich entdeckt habe, dass mein Samsung Heimkinosystem dieses App hat und ich habe es mir runtergeladen und installiert. Gut, es ist super ungünstig mit dieser komischen Bildschirmtastatur. Man braucht also einige Zeit, bis man angemeldet ist. Und dann habe ich tatsächlich mal reingeschaut. Ich war überrascht von der Qualität und von mir aus beim ersten Überfliegen der es hieß ja immer, Mann, die haben, wie du gesagt hast, Ralf, die haben nur irgendwie altes Zeug. Ich fand das gar nicht. Ich habe die Serie, die ich gesucht habe, gefunden. Das war jetzt irgendwie nicht brandaktuell, aber jetzt auch keine 10 Jahre alt. Die war, was war sie, 3 oder so Jahre. Habe ich sofort gefunden, gab es in Deutsch und in Englisch. Habe ich sofort losgeguckt. Also ich bin jetzt nicht so unbegeistert, wie ich zum Anfang war.
Ich will dich nicht schocken, Andreas, aber ALF ist keine neue Serie.
Nein, das war auch nicht ALF. Ich kann es nicht sagen, was es war. Es war peinlich.
Nein, teile es mit uns, bitte.
Bitte, bitte.
Ashes to Ashes, Back to the 80s. Eine BBC-Produktion, die ja eigentlich ganz gut ist.
So ein Kriegsfilm-Dingsbums da, oder?
Nö, nee, überhaupt nicht. Da ist jemand, eine Polizistin, liegt im Koma und reist in die 80er Jahre im Koma zurück.
Das ist doch der letzte Bulle oder so. Egal, ja, lassen wir das.
Also man muss sagen, Deutschland hat halt vor allem ein Rechteproblem, was diese Streaming-Portale angeht. Die meisten Streaming-Dienste kriegen halt einfach die attraktiven Sachen nicht zeitnah rangeschafft. Die Lizenzen dafür liegen halt immer irgendwo in Amerika und wir kriegen den alten Schinkenkram. Und das ist bei Watch Ever so im Grunde genommen, das ist bei Amazon so, das ist bei den ganzen anderen Diensten, Maxdome und wie sie alle heißen, Videoload und so, ist das auch so. Die einzigen, die ein bisschen hervorstechen, ist iTunes. Was aber da unglaublich nervt ist, du hast einen aktuellen Film. Du guckst bei iTunes rein, stöberst ein bisschen, siehst was, denkst, oh, das ist aber schön, das will ich demnächst mal angucken. Dann schaltest ein paar Tage später rein und der Film oder die Serie ist weg. Weil die haben dann zum Beispiel so ein Zeitfenster, wo sie es vermarkten dürfen. Und dann müssen sie es wieder rausnehmen und dann packen sie es wieder als Kaufvideo rein oder nur zum Verleihen. Also du kannst nicht einfach sagen, ich mache die Kiste an, ich weiß, was die im Angebot haben und ich kann es jederzeit leihen, schauen, kaufen, was auch immer. Nee, das ist immer zeitlich gestaffelt. Watch Ever, genau das gleiche Drama. Du hast Serien, die sind eine Weile im Programm und dann fliegen sie wieder raus, weil die Rechte abgelaufen sind. Und das nervt unglaublich.
Was ich ganz interessant finde, ist, dass jetzt Sky ja auch reagiert auf die verschiedenen Angebote. Sky hatte ja bisher schon die Möglichkeit, dass ich Filme natürlich aufnehme, ganz normal auf Festplatte, aber dass Sky mir auch Filme automatisch auf die Festplatte band, die ich dann jederzeit angucken kann. Zeitversetzt, mal sind die Filme eine Woche drauf, mal zwei, aber ich kann dann eben aussuchen, wenn ich den Film sehen möchte. Dann gibt's Sky Go. Sky Go war bisher kostenpflichtig für manche Kunden. Das ist jetzt für alle Kunden umsonst. Sky Go ist eigentlich nicht schlecht, weil all diese aktuellen Serien, die sie da senden, werden auch über Sky Go verbreitet. Das heißt, auf dem iPad oder so kann ich abends im Bett liegen und mir irgendwelche Folgen anschauen, was ich sehr, sehr schön finde. Und das sind wirklich gute Filme und gute Serien, die da gezeigt werden. Oder auch Fußball-Bundesliga. Das kann ich alles über mein iPad im Bett liegend sehen, wenn ich das möchte oder wenn ich irgendwo anders noch ein WLAN habe. Und womit sie jetzt noch außerdem auf den Markt gekommen sind, ist Sky Snap. Wobei ich auch gerade bei Sky Snap mir denke, wozu brauche ich den Käse? Weil das sind wieder diese alten Kamellen, so wie sie auch bei den anderen Anbietern zu sehen sind.
Was ist dieses Sky Snap? Das kenne ich jetzt nicht.
Sky Snap ist auch wieder verschiedenste Filme, die du dir da angucken und streamen kannst. Wenn du Sky-Kunde bist, glaube ich, für 4,95 €, ansonsten für 10 €. Im Grunde ein ähnliches Angebot, glaube ich, wie Amazon.
Also was mich bei den ganzen Anbietern nervt, und das ist das, was du schon angesprochen hast, Max, mit dem Rechteproblem in Deutschland. Ich bin so ein Serienjunkie. Wenn ich anfange, eine Serie zu sehen und finde die toll, dann versuche ich mir alles, was irgendwie verfügbar ist, so schnell wie möglich ranzukarren. Und es tut mir leid, wenn in den USA eine ganze Staffel irgendwie schon weiterläuft, als bei uns gezeigt wird. Also jetzt mal vom normalen TV-Programm abgesehen, aber auch das, was du über diese Streaming-Geschichten eben ganz legal haben kannst, das regt mir einfach auf, weil ich bin dann eben so heiß drauf, dass ich das Ding dann auch gern auf Englisch angucke. Ich meine, so gut ist mein Englisch, dass ich da noch eine Serie verfolgen kann. Dann gucke ich es mir lieber auf Englisch an, einfach nur, damit ich da auf dem Laufenden bin. Und das nervt mich, dass ich diesen Zugang in die USA überhaupt nicht habe. Also weder über iTunes kann ich mir US-Angebote anschauen, noch über die anderen. Und soweit ich das richtig gelesen habe, ist ja Netflix auch ein weiterer Streaming-Anbieter, der jetzt wohl aber mit dem gleichen Schmarrn um die Ecke kommt. Da gibt es eine deutsche Variante von Netflix, wo du auch wieder keinen Zugriff hast auf die US-Angebote.
Aber Ralf, du weißt doch, wie es ist. Du bist beim Fernsehen, ich war beim Fernsehen. Die Rechteinhaber wollen immer kräftig mitverdienen. Und da hilft es, ist das Interesse des Endverbrauchers erstmal gar nicht so hoch gegen das Interesse der Rechteinhaber, die Geld verdienen wollen.
Das ist ja richtig. Aber wenn ich bei iTunes in den Store reingehe, dann bin ich ja bereit, dafür zu bezahlen. iTunes ist ja ganz normal, offiziell mit hinterlegter Kreditkarte, Bankverbindung, was auch immer. Ich bin bereit, dafür zu bezahlen, aber sie lassen mich nicht. Also die Rechte liegen ja in dem Fall irgendwo bei iTunes, worldwide, wie auch immer. Ich darf es aber nicht sehen, auch wenn ich ihnen mein sauer verdientes Geld einfach spenden möchte dafür. Nein, sie lassen mich nicht, weil Deutschland wieder irgendwelche Schnickschnackrechte hat.
Also man muss sagen, ich habe es heute sehr schön zusammengefasst in einem Artikel gelesen. Es stand da, eigentlich ist es ein Ausdruck für die schlimme TV-Landschaft in Deutschland. Weil die Leute würden nicht auf diese Portale ausweichen, wenn das Fernsehprogramm interessant genug wäre. In Amerika gibt es eben Serien wie Breaking Bad und House of Cards und lauter so Sachen. Das kommt da einfach alles regulär irgendwo auf Kabelsendern und hier muss man sich sowas mühsam übers Internet zusammensuchen. Nur ein Beispiel. Schöne Serie, unglaubliches Highlight für mich, Sherlock. Diese aktuelle neue BBC-Serie Sherlock. Ganz toll. Gibt's auch bei Watch Ever, kann man angucken. Jetzt ist vor einigen Wochen, Monaten in Großbritannien die dritte Staffel rausgekommen und die ARD, die anscheinend die Rechte gekauft hat für Deutschland, bringt die ersten zwei Folgen der dreifolgigen Staffel über Pfingsten ins Fernsehen, auf Deutsch. Okay, die machen sich auch Mühe mit Synchronisieren, alles schön, aber wo zum Henker bleibt die dritte Folge? Das heißt, die gehen mal wieder her und machen so ein halbes Ding. Okay, lass uns doch mal von den drei Folgen nur zwei übersetzen und senden, ist mir egal, was mit der
aber
dritten passiert.
Aber die erste
passiert.
Lief doch schon.
Die erste Staffel.
Die erste Folge von Sherlock lief letzte Woche.
Nee, das war noch eine alte. Das war die erste aus der ersten Staffel. Das war noch keine von der dritten Staffel. Also im Endeffekt, man sieht, die wiederholen dann mal wieder was und so, aber es ist so wirklich keine Logik dahinter, dass man sagt, okay, die haben einen Plan, was sie da machen und sie tun es, um zum Beispiel Serienfreunde bei Laune zu halten. Die wollen ja irgendwie dann auch ein bisschen wissen, wie es weitergeht. Nee, da macht man dann zwei Folgen und wenn man dann lustig ist mit dem Synchronisieren, kommt irgendwann mal, was weiß ich, im Herbst vielleicht noch eine dritte. Und das zeigt eben, in Deutschland wird diese Serien-TV-Unterhaltung, wie sie über diese Streaming-Dienste angeboten wird, nicht gewertschätzt von den rechte Aufkäufern und Anbietern und von den Fernsehmachern. Die sagen einfach, ja komm, oh, wenn sich damit irgendwie Geld verdienen lässt. Die raffen es aber nicht, dass die Leute, wie auch Ralf, bereit wären, viel Geld dafür auszugeben, ja, wenn man sie nur ließe.
Ja, aber schau, gerade diese Serie ist doch ein prima Beispiel. Zum einen natürlich für die Programmmacher im Fernsehen, denen der Zuschauer im Prinzip am Popo vorbeigeht, ganz weit. Sie nehmen keinerlei Rücksicht darauf. Das war schon immer so. Da gibt es hunderte von Beispielen, ob das nun das vorher erwähnte Alf ist, ob das Raumschiff Enterprise ist oder was weiß ich. Hier hat die ARD offensichtlich die Hand drauf und sagt, nein, wir wollen nicht das zum Streaming freigeben, weil wir es noch nicht gesendet haben. Das ist ihr gutes Recht, wenn sie richtig verhandelt haben. Ja. Und da kann sich iTunes auf den Kopf stellen, wenn die ARD sagt, wir wollen das eben noch nicht zum Streaming freigeben, dann geht's halt nicht.
Nee, es kommt, ist bei iTunes sogar. Sherlock ist bei iTunes. In dem Fall ist es nur die deutsche Version, die da klemmt.
Aber du hast doch trotzdem nicht den Zugriff auf die Original-US-Version. Also jetzt aktuelles Beispiel, was wären das? House of Cards, weiß ich jetzt gar nicht, ist das bei iTunes überhaupt verfügbar?
House of Cards läuft zum Beispiel bei Sky und zwar einen Tag nach der Premiere in Amerika auf Englisch. Und etwas später kam es dann in der Übersetzung auf Deutsch. Die läuft jetzt gerade, die Staffel. Also man kann in Deutschland schon diese Dinge gucken. Man muss halt ordentlich dafür löhnen.
Die sind einen Tag nach der US-Ausstrahlung, haben die schon das synchronisierte Ding laufen?
Nein, auf Englisch. Auf Englisch.
Okay.
Auf Englisch. Aber du wolltest es ja auf Englisch.
Ja, ich bin jetzt kein Sky-Kunde, weil es mir ehrlich gesagt insgesamt einfach zu teuer ist. Aber okay, das ist dann mal eine rühmliche Ausnahme. Was ich aber sehr bemängelt habe, war True Lies. True Lies ist irgendwie, ich weiß nicht, welche aktuelle Staffel gerade irgendwo im deutschen TV läuft, aber du kriegst sonst, ich glaube die sechste ist im Dezember über den Äther gegangen, den US-amerikanischen. Die letzte Folge war, glaube ich, im Dezember oder sowas.
Also True Lies lief ebenfalls über Sky. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, welche Staffel das war, aber True Lies habe ich auch über Sky geguckt.
Ja,
ist aber schon wieder länger her.
Aber das ist jetzt die große Frage. Haben die tatsächlich schon alle sechs Staffeln gesendet? Ich meine, wir haben jetzt April und wie gesagt, die letzte Folge der sechsten Staffel, die lief im Dezember in den USA.
Ich weiß es nicht, welche Staffel ich da gesehen habe, aber ich habe True Lies auf Sky gesehen und das war eine sehr geile Serie. Genauso wie ich Game of Thrones lief auch auf Sky einen Tag nach der Premiere in Amerika. Also es ist schon möglich in Deutschland. Das Problem sind aber, glaube ich, gar nicht mal so sehr die Fernsehanbieter, sondern die Rechteinhaber, sprich die Produzenten dieser Serien. Ja, also ich glaube, im Gegensatz zur Musikindustrie, die es inzwischen einigermaßen kapiert hat, haben die Leute, die produzieren, ist immer noch nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Ich kann meinen, das kann doch nicht sein, dass wenn ich zum Beispiel mal wieder im Urlaub in China bin, dass ich auf meinem iPad nichts mehr gucken kann, weil es dann heißt, du bist nicht mehr in Deutschland, du bist außerhalb von Deutschland und deshalb kriegst du nichts.
Du darfst übers Internet bezahlen, du darfst aber nicht übers Internet gucken.
Ja.
Ja, ich glaube, das ist insgesamt eben dieser rechte Wahnsinn, der dahinter steckt. Ich will wirklich niemandem, der in dieser Kreativkette steht, sein Geld vorenthalten. Ich bezahle für diese Serien, das ist alles super duper legal. Nur muss man eben sagen, es nervt den Kunden kolossal, also mich als Endverbraucher und Zahlender, wenn einfach zeitlich das nicht geklärt ist, wer da wann wo die Rechte hat und vor allem auch, wenn das von den Geräten her nicht passt. Ich meine, bei mir ist immer das Problem, ich denke mir dann, oh, ich möchte was auf Watch Ever gucken. Ah, Mist, das läuft nur auf meinem Apple TV, der steht im Keller. Im Wohnzimmer habe ich das Western Digital Live TV, da läuft aber kein Watch Ever drauf, da kann ich aber meine Festplatten ranhängen. Aber ich habe nicht irgendwie so ein Gerät und einen Anbieter, der einfach eine Rundumlösung bietet, sondern man hat so verschiedene Mikrokosmos-Lösungen. Jeder hat so ein bisschen was. Der eine hat dann Breaking Bad, der nächste hat dann True Lies, der nächste hat dann House of Cards. Ich habe aber keine Lust, ständig mit Passwörtern, Benutzernamen und Boxen und Kisten und Streaming rumzuhantieren. Am besten wär's, das hat irgendwie ein Anbieter. Am vollständigsten, muss ich sagen, hat's halt bis jetzt immer noch Apple mit iTunes auf die Beine gestellt. Aber auch da gibt's eben diese rechte Problematik. Und ich glaube, es wird so lange noch einen illegalen Markt geben mit Leuten, die sich irgendwelche Videodateien übers Internet zuschustern, solange es die, die es legal anbieten, nicht auf die Reihe kriegen, dem Kunden eine Anlaufstelle zu bieten.
Das war doch das, warum sich die Musikindustrie, warum das da heute in etwa oder einigermaßen gut funktioniert. Die haben's wirklich mit blutenden Fingern, Augen und Ohren und überhaupt allen lernen müssen, dass, wenn sie das dem Kunden nicht geben, was er haben möchte, besorgt er sich das auf anderen Wegen, sprich illegal. Genauso wird es mit den Fernsehserien sein. Die gibt es alle, wenn man ein bisschen guckt, illegal im Internet anzuschauen, in allen möglichen Sprachen, selbst untertitelt, teilweise selbst übersprochen. Furchtbare Geschichten, aber der Fan kann die Dinger angucken. Sogar der Fan, der nicht Englisch spricht, wenn's möglich ist. Und solange die Rechteinhaber nicht merken, also die strengen Millionen, milliardenschwere Gerichtsverhandlungen an und verfolgen diese Leute natürlich, Beispiel Kim.com, verfolgen den mit unglaublichem Aufwand, anstatt dass sie einen Bruchteil dieser Summe, die sie da investieren, in diese natürlich in die Verfolgung der illegalen Machenschaften, einen Bruchteil der Summe in investieren in eine legale Distribution, dann wäre viele Probleme gelöst. Viele Leute wollen bezahlen und können nicht bezahlen und wollen es trotzdem sehen.
Ich glaube, das müssen sie noch sehr schmerzhaft lernen, diese Lektion. Weil es ist schade, es ist genauso, wie du es gerade geschildert hast. Die Leute stehen da mit gezücktem Geldbeutel und man lässt sie ihr Geld nicht ausgeben. Ich meine, wie dumm ist das denn? Diese Filmindustrie ist zu dumm, um Geld zu verdienen. So ist es schlichtweg.
Was auch noch hinzukommt, das hat jetzt zwar mit der Streaming-Geschichte nichts zu tun, aber wenn ich mir anschaue, was für eine Qualität zum Teil diese Rechteinhaber, wenn sie diese Serien oder Filme auf eine DVD oder Blu-ray pressen, was die da zum Teil raushauen, da wird's mir schlecht. Man muss sich nur mal die Amazon-Rezension von der einen oder anderen Serie mal anschauen. Ich glaube, bei Big Bang Theory war das der Fall. Da muss der Ton wohl ganz grausig sein. Zum Teil ist der Ton ist da etwas tiefer, weil sie es nicht auf die Reihe gekriegt haben, diese US-Geschwindigkeit des Bandes in Anführungsstrichen korrekt zu konvertieren auf unser PAL-System und keine Ahnung was. Also dämlich, billig, eben was die Aufmachung angeht und so weiter. Und dann wundern sie sich, wenn die Leute dann hingehen und die Sachen dann doch lieber aus dem Internet ziehen. Ganz illegal, aber eben für umsonst und in einer Qualität, die, wenn sie nichts kostet, auch völlig egal ist.
So ist es.
So ist es.
Ich frage mich nur, Max, wann lebst du noch, wenn du so viel Fernsehmöglichkeiten hast?
Das habe ich mich auch ganz gefragt. Ehrlich, ja? Deswegen bin ich auch draußen gewesen, weil das ist eine Diskussion.
Ich meine, zwei Kinder.
Sagen wir es, das waren Wunschträume. Also mein Abend heute sieht so aus, ich komme nach Hause, bringe meine Kinder ins Bett, ich chatte mit euch. dann mache ich die Kundenaufträge fertig und dann versuche ich 5 Minuten mit meiner Frau zu reden, bevor ich ins Bett gehe um 00:30. Das waren früher gute Zeiten, als ich noch im Keller verschwinden konnte und Breaking Bad und True Blood staffelweise in mich reingeschaufelt habe. Im Unverstand Stunden geschaut.
Wie alt sind deine Kinder
jetzt? Bin ich froh, wenn ich mal...
Wie alt sind deine Kinder jetzt?
4 und ungefähr 12 Wochen und das wird jetzt noch 18 Jahre so gehen.
Wollte gerade sagen, hast du noch ein bisschen vor dir, ja.
Ja.
Da kannst du zur Not auch Alf nochmal anschauen.
Ja, ich habe den ganzen Keller voll mit 80er-Serien auf Blu-ray und auf DVD. Ich komme nur nie dazu, sie anzuschauen.
Sie hören Querfunk.
So, wir haben jetzt ein bisschen über die Filmindustrie gesprochen. Lass uns mal ein bisschen über die Medien sprechen. Die Medien im Zusammenhang mit der Ukraine. Und bevor wir darüber sprechen, möchte ich euch gerne eine kleine Geschichte erzählen, die ich in China erlebt habe. Ich bin ja des Öfteren in China und war da am Platz des Himmlischen Friedens und wollte dann von dort wieder zurück zur Einkaufsstraße laufen. Laufe also auf dieser Hauptverkehrsstraße auf dem Bürgersteig und sehe plötzlich einen Menschenauflauf. Denk mir, was ist da los? Sehe also folgendes Bild. Ein paar Polizisten und Soldaten, eine alte Frau, ein alter Mann. Die alte Frau heulend und zeternd, der alte Mann auf dem Boden liegend. Und darum herum, wie gesagt, Polizisten und Soldaten. Sah für mich so aus, als hätten die Polizisten und Soldaten ja die zwei alten Leute verprügelt und niedergemacht. So, das war das Bild, das ich hatte. Meine Frau war dabei, die ist Chinesin, die hat ein bisschen zugehört, was da eigentlich Sache war. Und das Bild war ein völlig anderes. Es war nämlich genau umgekehrt. Die beiden haben gebettelt, das ist da nicht erlaubt. Und als die Polizisten sie darauf aufmerksam gemacht haben, freundlich wohl, sind die beiden Alten auf die Polizisten und Soldaten losgegangen, die nicht wussten, wie ihnen geschieht. Und es zeigte sich dann auch tatsächlich, dass einige auch Kratzer im Gesicht hatten. Und sie sahen dann, das habe ich dann gemerkt, einfach ziemlich verdattert aus. Was ich damit erzählen möchte oder sagen möchte, ist, manchmal wirkt eine Szene anders, als sie eigentlich ist, wenn man da aus Außenstehender, gerade in einem fremden Land, dazukommt. Warum erzähle ich das? Weil die Medien im Moment sehr stark in der Kritik stehen, was die Berichterstattung über die Ukraine betrifft. Also den Medien wird vorgeworfen, Stimmung gegen Russland zu machen. Zumindest lese ich das immer wieder so. Mein Bild ist eigentlich ein anderes. Ich habe schon das Gefühl, dass die Medien zumindest versuchen, objektiv darüber zu berichten. Ihr seid in den Medien. Ihr berichtet jetzt nicht unbedingt über die Ukraine, aber ihr habt viel Erfahrung mit Medien, so wie ich auch gemacht. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass jetzt die Journalisten plötzlich in den ganzen Medienhäusern, egal ob das jetzt Spiegel Online ist, ob das Fokus ist, ob das Fernsehen ist, dass sie jetzt plötzlich anfangen, da parteiisch zu berichten. Oder seht ihr das anders?
Ich will dazu eine kleine andere Anekdote erzählen. Und zwar, was Absprachen angeht, von wegen, hör mal, wir verkaufen das Volk für dumm, wir erzählen jetzt absichtlich was anderes. Das findet so meines Wissens nicht statt. Also ich habe jetzt für einige Sender, auch größere und auch kleinere, gearbeitet. Also sowas ist nie vorgekommen. So, hör mal, wir erzählen jetzt hier irgendeinen Schmu. Der Pöbel, der uns zuhört oder zusieht, ist eh doof. Das passiert einfach schlichtweg nicht. Was aber doch mal vorkommen kann, und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, was jetzt einen guten oder einen schlechten Journalisten ausmacht, ist, dass nicht gut genug recherchiert wird. Vor kurzem war irgendwie ein Beitrag, ich glaube bei Welt.de, da ging es in dem Artikel einfach nur darum, dass in Brasilien jetzt rausgekommen wäre, dass das Fußballmaskottchen im umgangssprachlichen Brasilianisch Arsch heißt. So, der Punkt war aber der, die haben einfach nicht gut recherchiert, weil irgendwann bekamen sie die Schelte dafür, dass sie sich einfach für dumm haben verkaufen lassen und das Ding aber sofort rausgejagt haben. Alle anderen, wir auch, wir haben dann erstmal geguckt, naja, das ist jetzt eine Quelle, lass uns jetzt erstmal gucken, ob das noch irgendwo anders recherchierbar ist. Lass uns irgendwie Brasilianer fragen, die die Sprache natürlich können und stimmt das überhaupt und so weiter und so weiter. Nachdem wir da keine Sicherheit gefunden haben, haben wir die Finger davon gelassen und ein paar Tage später kam dann die Nummer, bam, ihr seid doof. Das kann durchaus mal passieren, aber eine Absprache von wegen, wir erzählen jetzt absichtlich Scheiße, das findet meines Wissens nicht statt und deswegen finde ich diese Medienschelte auch ein bisschen überzogen. Also ohne jetzt wirklich zu wissen, wer jetzt recht hat, was die Ukraine angeht, ob das, was in der Medienlandschaft berichtet wird oder das, was die Mediengegner sagen. Also da will ich überhaupt keine Wertung abgeben, weil davon habe ich einfach zu wenig Ahnung. Aber eine Absprache vorzuwerfen, das ist einfach ja alberne Verschwörungstheorie.
Vor allem verstehe ich nicht, wieso es immer noch, also ich persönlich verstehe es einfach nicht, warum immer noch viele Menschen zum Beispiel sagen oder Putin verteidigen. Ja, also wenn ich aus meiner Sicht beobachte, was da passiert, dass ein Putin da Soldaten in die Krim schickt, ja, und das die ganze Zeit verneint, nein, da sind keine, und hinterher zugibt, ja doch, da waren schon welche, ja, und wenn ich sehe, was im Moment im Osten der Ukraine passiert, fällt es mir schwer, da irgendwie was gut zu finden. Putin ist in meinen Augen ein Diktator, der die Medien kontrolliert, der den Staat kontrolliert, und zwar, und der die Leute ins Gefängnis schickt, die ihm nicht genehm sind, und zwar mehrfach, wo das Presserecht unterhöhlt wird, wo das die Meinungsfreiheit unterhöhlt wird. Und ich finde nicht, dass es da irgendwas großartig zu verteidigen gibt, der 40.000 Leute wohl jetzt gerade an die Grenze stellt. Ja, und dann höre ich immer wieder in irgendwelchen Kommentaren, ja, wir müssen uns doch zurückhalten und bla bla bla. Also ich verstehe es nicht mehr, Max.
Lass mich kurz der Advocatus Diaboli sein.
Der jetzt geht das wieder los.
Nein, es ist so. Also ich bin beileibe auch kein Putin-Freund. Ich muss aber sagen, dass ich für gewisse Positionen, ich will nicht sagen Verständnis habe, aber ich kann verstehen, warum er so reagiert, weil es so aussieht, als ob er einfach nur durchknallt und jetzt da verrückt wie ein Diktator in irgendwelche Länder einmarschiert. So ist es nicht. Ich glaube, es ist eine Entwicklung, die man ein bisschen differenziert betrachten muss. In den letzten Jahren hat es eine sehr engagierte Osterweiterungspolitik der NATO gegeben. Es gab immer wieder Gespräche zwischen Russland und den USA, und ich glaube, man hat insgesamt in diesem Prozess ein kleines bisschen unterschätzt, dass die Russen nicht sonderlich drauf stehen, wenn man quasi ihnen mit der NATO direkt in den Vorgarten rückt. So ziemlich alle Länder, die irgendwie um Russland rumgelagert sind, die mal früher zur Sowjetunion gehört haben, sind plötzlich NATO-Partner, also potenziell Feinde, weil sie ja irgendwie auch dann den USA unterstehen. Es gibt diese Bündnisfälle, da ständen die Russen ganz schön doof da. Und jetzt auch noch die Ukraine. Und jetzt ging es ja drum, Europa will unbedingt die Ukraine aufnehmen. Und natürlich, die NATO will auch gleich einen Vorposten in die Ukraine setzen. Und da haben die Russen irgendwann gesagt, so, ihr könnt echt alles machen, aber jetzt ist irgendwann mal gut. Die Ukraine ist zu groß, zu wichtig, gerade mit dem Seehafen, als dass wir das einfach so, dass wir dazu gucken. Irgendwann ist Schluss, und dann haben sie diese Unruhen, die es da gab, genutzt. Ich glaube, dass es nämlich bei diesen Unruhen sowohl von Seiten der USA Unterstützung für die Aufständischen gab, als auch jetzt im Osten der Ukraine von Russland Unterstützung für die dort pro-russischen Aufständischen. Und ich glaube, dass beide ihre Finger da im Spiel haben und nicht mit offenen Karten spielen.
Ja, aber ist das vergleichbar?
Darf ich auch noch?
Aber ist das vergleichbar?
Wir werten ja jetzt doch hier. Ich fand Ralfs Ansatz, wir wollen nicht werten, ganz, ganz gut, weil wir sind ja, wenn wir ganz ehrlich sind, doch nur einseitig informiert, eben durch die westlichen Medien, die hier in der Kritik stehen. Wer von uns liest russische Russia Today, die es auch auf Englisch und auf Deutsch gibt?
Ja, ich habe einen ganz, ganz hervorragenden Artikel gelesen von Eva Herrmann, die natürlich wieder gescholten wurde. Ja, ihr lacht jetzt alle, aber pass mal auf, das Lustige ist, wir können jetzt sagen, wir lesen nur die westlichen Medien. Wir lesen also Spiegel Online, Süddeutsche, und wir hören, was die uns zu sagen haben. Und wenn dann irgendwo mal zum Beispiel die in Deutschland total geschmähte Eva Herrmann für Russia Today was schreibt, dann ist das natürlich Pillepalle. Aber genau das ist die von Andreas genannte zweite Seite der Medaille. Das ist vielleicht auch eine ideologisch gefärbte. Natürlich ist jetzt Russia Today nicht gerade die Schweiz, was die Medienlandschaft angeht. Also neutral ist anders, aber man sollte vielleicht berücksichtigen, dass auch aus dem Informationsgehalt dieser verschiedenen Medien sich irgendwann ein Bild zusammensetzt. Ich will nicht gutheißen, was Putin macht, dass er in die Krim einmarschiert ist, dass er sich die einfach annektiert hat, ist nicht in Ordnung. Aber es war eine Handlungsweise, die er als notwendig gesehen hat, damit er seine Interessen wahrt. Er wahrt ihn natürlich auf eine Art und Weise, die wir eigentlich als indiskutabel halten. Wir sagen, hey, da muss man miteinander reden, das macht man über die UNO, man marschiert nicht einfach irgendwo ein. Auf der anderen Seite hat die NATO auch nicht um Erlaubnis gefragt, sämtliche Ex-Bündnispartner der Sowjetunion abzuwerben und in NATO-Staaten umzuwandeln. Also die kämpfen beide mit harten Bandagen, und das, was jetzt da passiert, ist natürlich natürlich echt unschön, aber ich glaube, die können sich gegenseitig nicht viel vorwerfen, zumal gerade die Amerikaner die Rolle als moralische Instanz in der Welt echt verloren haben. Also wenn die sich aufregen, man dürfe nirgendwo illegal reinmarschieren, dann muss ich mal sagen, ich lach mal herzlich, wie oft die Diktatoren installiert haben in Ländern oder wie oft sie wegen Öl irgendwo reinmarschiert sind. Das war so offensichtlich, hey, da gibt's Chemiewaffen, lass uns da mal reingehen und nachgucken. Okay, wir haben keine gefunden, aber Öl gibt's genug. Hey, also die Amis als moralische Instanz, die Putin sagen, man darf nicht einfach in ein Land einmarschieren, sorry. Der eine ein 50er, der andere eine halbe Mark.
Ja, aber du kannst ja nicht sagen, Amerika ist keine moralische Instanz, wo ich dir im Übrigen recht gebe. Deswegen darf der Putin das auch. Ja, also
nein,
der eine macht was Schlechtes, dann
macht
der Putin das auch. Und das andere, was ich anmerken möchte, ist du glaubst ja selber nicht, dass die NATO irgendwann mal in Russland einmarschieren möchte.
Nee, die wollen sie bloß so weit in Schach halten, dass sie sagen, pass mal auf, wir haben so einen Gürtel um Russland rumgelegt, wir haben die im Grunde genommen jetzt umzingelt. Die können gar nichts mehr machen. Außerdem haben sie keine Bündnispartner mehr, die sind jetzt alle auf unserer Seite. Ich meine ganz ehrlich, was ich mich frage ist, warum braucht die EU eigentlich die Ukraine? Da wird ein Theater veranstaltet und da heißt es, die Ukraine gehört unbedingt zur Europäischen Union, die ist den westlichen Traditionen und Werten verpflichtet. Moment mal. Als Griechenland sich rausgestellt hat, dass sie komplett pleite sind, hat jeder im Nachhinein geschrien und gesagt, ja, wenn wir das am Anfang gewusst hätten, dass die Griechen kein Geld haben und völlig überschuldet sind, da wären die nie in die EU gekommen. Und bei der Ukraine wissen wir es, dass sie völlig pleite und überschuldet sind und reden noch in so einem Kriegsfall fast, wie wir ihn beinahe haben, noch davon, dass die unbedingt in die EU müssen. In welcher Art und Weise wäre denn die Ukraine eine Bereicherung für die EU? Komplett pleite. Wir haben wieder einen Fall und einen Kandidaten, für den wir zahlen dürfen. Da frage ich mich doch ernsthaft, warum genau will denn jetzt eigentlich jemand die Ukraine hier drin haben? Da hat man jahrelang nicht davon geredet. Hat in den vergangenen 10, 20 Jahren irgendjemand davon geredet, nachdem der Ostblock zusammengebrochen ist und die Sowjetunion Geschichte war, die Ukraine muss unbedingt zu Deutschland oder zur EU? Die Orangene Revolution gab es in der Ukraine. Da gab es schon westlich orientierte Politiker in Form von Timoschenko. Hat da irgendjemand gesagt, wir müssen ganz unbedingt die Ukraine zur EU eingliedern? Nein. Aber jetzt auf einmal, jetzt ist das Thema Nummer eins. Ich frage mich, warum.
Entschuldige bitte, auf der anderen Seite hat aber Mr. Putin sich offensichtlich sehr wohl Gedanken darüber gemacht, wie er mit der Ukraine, speziell mit der Ukraine umgehen möchte. Man hört immer wieder, es gibt von ihm geostrategische Pläne in Bezug auf seine Eurasische Union, die hundertprozentig darauf fußen, dass die Ukraine im Machtbereich von Russland bleibt.
Das vermute ich mal stark. Ich meine, das war wie beim Paten. Das war ein Angebot, was sie nicht ablehnen konnten. Sie haben es abgelehnt, indem sie ihren Chef davon gejagt haben und jetzt kriegen sie die Rechnung dafür, weil sich Putin das nicht bieten lässt.
Es gibt offensichtlich in der Ukraine Dinge, die interessant sowohl für Russland als auch für die EU sind. Ich vermute, es sind Bodenschätze, vielleicht auch ein bisschen diese marode Industrie in der Ostukraine. Ich weiß es nicht.
Also Bodenschätze hat die Ukraine.
Diese Fragen gehören gestellt.
Ich glaube, der Einsatz mancher Politiker, die sich jetzt in dem Fall für die Ukraine oder vorher zum Teil für die Türkei und so weiter, ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit dem Paten zu tun. Mag sein, dass es vielleicht ein bisschen weit hergeholt ist, aber so diese Nummer, ich tu dir einen Gefallen und irgendwann, vielleicht auch nie, werde ich von dir einen Gefallen haben wollen. Und ich glaube, das läuft einfach alles ein bisschen auf diese, wenn ich es so sagen muss, Kindergartenscheiße raus. Da sitzen Leute in Anzügen, die aber geistig immer noch nicht dem Kindergartenalter entwachsen sind und streiten sich um irgendwelches Gedöns und ich helfe jetzt Erdogan in die EU reinzukommen mit der Türkei, dafür kann ich irgendwann von dem irgendwas verlangen, was ich haben will und ich bin dann wieder der Held, weil er hilft dann mir, weil er kann ja nicht anders. Und ich glaube, die gleiche Nummer, die findet jetzt auch mit den Politikern, die Ukraine einfach in der EU haben wollen, statt.
Ja, ich stimme dir hundertprozentig zu. Die stecken schlichtweg ihre Claims ab.
Ja, aber das ist doch reines Mutmaßen. Wir wollten noch darüber sprechen, über die Rolle der Medien, der westlichen Medien und warum die gerade so kritisiert werden. Wir sind davon abgekommen.
Ich glaube, auch unser Generalsekretär hat wieder ein Problem, denn ich sehe ihn nicht mehr. Sieht ihn jemand?
Ist abhanden gekommen, ja.
Das macht gar nichts. Wir können autonom weiter podcasten. Wir nehmen ja alle auf.
Da kommt er wieder, ich sehe ihn.
Ah ja. Das Schöne ist, ihr könnt ohne mich weitermachen, weil ihr ja alle lokal aufnehmt.
Ein Echo.
Genau, das hat Max gerade gesagt. Aber sei es drum. Okay, zurück zu den Medien.
Was ich feststellen kann bei den Medien, entschuldige, dass ich dir da ins Wort grätsche.
Sehr gern, du doch immer.
Och, du beschämst mich. Es ist schon...
ist schon, ihr zwei gebt ein hübsches Pärchen ab, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, nehmt euch ein Zimmer.
Er hat die Frisur, die ich immer haben wollte.
Och, das hast du aber schön gesagt. Aber da kann ich jetzt gar nicht wieder so, Herr Übergangsgeneralsekretär, mach doch mal einen Übergang wieder.
Ja, ich war ja gerade draußen, ich weiß ja gar nicht mehr, wo ihr seid, aber du wolltest doch gerade ihm reingrätschen.
Grätsche bitte.
Das hat jetzt so einen komischen Geschmack bekommen.
Nein, ich fordere dich auf zu grätschen.
Ach, egal, das nicht. Bin alle
vielleicht eine kleine ernst gemeinte Anmerkung noch. Was da, glaube ich, ein bisschen hochgeschwappt ist die letzten Wochen, ist auch ein bisschen eine konzertierte Aktion gewesen von extremen Russlandfreunden, die teilweise in Kommentarspalten der großen Online-Medien sich darüber ausgelassen haben, man würde sich ja nicht auskennen, man könne die Situation nicht vor Ort beurteilen, man wisse da eigentlich gar nicht, was da genau los ist. Das stimmt teilweise. Sie wollten aber auch, muss man sagen, ganz, ganz tendenziös massiv Stimmung machen für Putin, für Russland und dass das eigentlich auch ihr Recht sei. Da die Krim war eigentlich schon immer lange russisch und dann jetzt nur ein paar Jahrzehnte nicht. Man darf nicht vergessen, sie wurde von einem Russen der Ukraine zugesprochen. Aber lassen wir das. Ich glaube einfach, es stimmt tatsächlich, man kann sich vielleicht kein wirklich umfassendes Bild oder eine Meinung machen, weil wir wirklich nicht genau wissen, was da los ist. Aber das liegt auch nicht nur an den Medien, die können da nur zum Teil was dafür. Es liegt schlichtweg an dieser wirklich verworrenen, unübersichtlichen Lage und daran, dass fast jeder, der da unten irgendwie involviert ist, noch eine eigene zweite Agenda hat, neben dem, was er öffentlich sagt, was er da eigentlich macht. Putin sagt, ich habe da keine Soldaten drin. Fakt ist, er hat Soldaten drin. Die Amis sagen, wir wollen bloß die Frieden, Freiheit und Pepsi-Cola nach Ukraine bringen. Fakt ist, die haben auch noch eine geheime Agenda in Form der NATO, die sie da installieren wollen. Die Europäer sagen, wir wollen eigentlich nur vermitteln, aber haben Schiss, dass uns Putin die Gasleitung abklemmt. Auch die haben noch eine zweite Agenda. Und wir wissen alle nicht, was da jeder noch so im Hintergrund plant. Deswegen kann man sich eigentlich keine wirklich neutrale Meinung bilden. Man kann sich irgendeine Meinung bilden, man kann versuchen, objektiv zu bleiben anhand der Fakten, die man sieht. Es ist nicht okay, in die Krim einzumarschieren und sie zu annektieren. Es ist nicht okay, irgendwie Leute zu kidnappen oder auf sie zu schießen oder was da auch immer gerade alles von wem inszeniert abgeht. Und es würde allen gut tun, da mal ein bisschen runterzuschalten, weil mir ist es einfach zu sehr Pulverfass, was da gerade abgeht, für nichts und wieder nichts.
Ich würde gerne nochmal auf die Medien kommen, entschuldige, weil ich das ja als originäres Thema hier sehe. Du hast was sehr Richtiges gesagt, es gibt eine extrem umtriebige pro-russische Fangemeinde, die eigentlich mehr eine pro-post-sowjetische Fangemeinde ist. Wenn irgendwas kritisch über Russland berichtet wird, dann geht da Halligalli, egal wo es ist. Und es geht so weit, dass Sendern wieder besseres Wissen Zensur vorgeworfen wird, wo es gar keine Zensur gab und solche Sachen. Da hast du was Richtiges erwähnt. Was ich bemerke aber an der Berichterstattung, mit Sicherheit war sie am Anfang anders, als sie jetzt ist. Die großen Medien nehmen sich diese Kritik vielleicht nicht eins zu eins zu Herzen, aber man merkt, dass sie darüber diskutieren und in Nuancen Schritt für Schritt die Berichterstattung ein bisschen verschieben und versuchen tatsächlich viel mehr beide Seiten darzustellen. Den Russen-Aspekt, warum handeln die Russen, wie die Russen handeln, mehr in den Vordergrund zu stellen. Auf der anderen Seite natürlich auch die pro-westliche, das sind westliche Medien, die pro-westliche Gangart vertreten und darstellen. Es tut sich was, es ist nicht mehr so unkritisch, wie es noch zum Anfang war. Hundertprozentig war es sehr relativ unkritisch, auch in den großen Medien. Es wird detaillierter und es wird auch hinterfragt, auch kritisch hinterfragt, so wie ich das sehe, die Rolle der Medien selbst. Vielleicht nicht in dem Maße, wie das einige Leute in der Öffentlichkeit gerne hätten, sondern was, wenn man sieht, wie sich die Berichterstattung verändert, sieht man, dass da diskutiert wird und angepasst wird.
Da sind wir aber auch wieder ein Stück weit einfach bei gutem und schlechtem Journalismus, weil ganz einfach auf Putin einzuprügeln, das ist ein Elfmeter ohne Torwart. Man weiß, dass der schon so viel Müll gemacht hat, was weiß ich. Und wenn der jetzt irgendwie auch nur ein kleines Fünkchen irgendwas sagt oder tut, dann kann da jeder draufhauen wie blöd und alle sagen, jo, stimmt, das ist ein Böser. Ja, richtig, richtig. Also da zeigt
sich. Guck, was der Ivan macht.
Ja, genau. Da ist dann gleich wieder der böse Ivan, wie es vor 70 Jahren ja mal hieß. Das ist einfach viel zu einfach. Und da sage ich halt auch bei den Journalistenkollegen, es tut mir leid, aber ein bisschen Recherche gehört einfach zum Handwerk dazu und hinter die Kulissen. Ganzen blicken und nicht einfach nur, weil der immer böse ist, jetzt wieder mal irgendwas gemacht hat, dann ist er gleich nochmal böse. Also
es gibt doch, wir haben doch mit Medienhypes zu tun gehabt in den letzten Jahren ganz viel, beispielsweise Herr Wulff. Es gibt heutzutage einen furchtbaren Kostendruck in den Redaktionen, den sich viele Redaktionen nicht mehr aussetzen können, weil sie eben mit Werbeeinnahmen, zusammenbrechenden Werbeeinnahmen zu kämpfen haben und solche Sachen. Deswegen gibt es auch bei gestandenen Medien sowas wie den, ich sage immer, den Hinterherhechel-Journalismus. Ein Meinungsmacher inszeniert eine Kampagne und lanciert es sehr geschickt und viele andere haben nicht mehr die Zeit und das Geld, das zu re-recherchieren, sondern übernehmen es einfach. Einer schreit ganz laut, das ist aber so. Und dann kommen alle hinterher und finden neue Aspekte, warum das so sein muss. Aber dass jemand gegenrecherchiert, das findet in der Regel oder nein, sehr oft leider in unseren Tagen nicht mehr statt. Das ist wohl richtig.
Und das Problem ist nur, dass die Medienmacher vielleicht auch, also ich sage jetzt bewusst, die im Hintergrund, die über Budgets entscheiden und die zu verantworten haben, dass die sich vielleicht überlegen sollten, dass das über kurz oder lang einfach ein Schuss ins eigene Knie ist. Weil je schlechter ich dank Budgetkürzungen arbeite, desto weniger Zuschauer, Zuhörer, Leser bekomme ich auch und desto weniger Werbeeinnahmen und so weiter und so weiter und irgendwann fahre ich die Kiste einfach gegen die Wand. Also ein uns nicht unbekannter Sender hat ja irgendwann mal gar keine Redaktion mehr gehabt, wo ich mich dann frage, wie soll das funktionieren, wenn gar keine Redaktion mehr ist bei einem Medienunternehmen. Also das nur als Beispiel, da beißt sich die Katze in den Schwanz und irgendwie scheinen die Menschen, die auf dem Geld sitzen und das tun eben die Oberen, die dann auch über dieses Geld entscheiden, die denken einfach nur von 12 Uhr bis mittags.
Aber höchstens, ja.
Sie hören Querfunk.
So, ich habe keine Punkte in Flensburg. Ihr aber offensichtlich schon, denn ihr wolltet unbedingt darüber sprechen, dass euch die Punkte jetzt wieder gestrichen werden. Herzlichen Glückwunsch, toll.
Ich habe auch keine, aber ich bin leidenschaftlicher Autofahrer und ich hasse das System.
Muss ich mich jetzt auch outen, ich habe 8 Punkte.
Und wenn du das hast, dann musst du eine Alternative haben.
Ob sich da was abgebaut hat oder nicht in der Zwischenzeit. Ich wollte mich heute mal schlau machen auf der Internetseite vom Kraftfahrbundesamt und habe dann festgestellt, dass dieses Verfahren an die aktuelle Punktzahl ranzukommen, also keineswegs ein paar Mausklicks und die Eingabe meiner Personalausweisnummer sind, sondern irgendwie ein längeres Verfahren und dann habe ich es wieder sein lassen.
Auch kommen Schreiben mit Blut unterschrieben und
also so ähnlich habe ich mich gefühlt, genau.
Also die Punkte werden gestrichen, die jetzt keine Gefährdung des Verkehrs beinhaltet haben, glaube ich. So, ist das so richtig, dass diese Punkte gestrichen werden und in Zukunft dafür mit höheren Bußgeldern?
Genau, und die vorhandenen Punkte werden, auch wenn sie verkehrsgefährdend waren. Also ich bin einmal beispielsweise mit 50 km/h zu schnell geblitzt worden, das sind 3 Punkte gewesen. Das ist dann am Ende nur noch ein Punkt, wenn ich recht informiert bin. Aber dieser eine Punkt wiegt halt schwerer, ne, weil die maximale Punktzahl helft mir ist bei 6 Punkten jetzt im neuen System 8 Punkte.
Acht. 18 waren es vorher, jetzt sind es 8. Also bevor du zu diesem dieser psychologischen Gedöns da, diesem psychologischen Test musst. Vielen Dank. Unser Eins aus dem Dorf, wir kennen das nur als Idiotentest.
Denn meine Frage ist jetzt so ein bisschen, bringt es dir jetzt was? Freust du dich über die Reform, Marc? Oder ist es eigentlich dir wurscht, weil du hättest jetzt ja eh keine 9 Punkte mehr gesammelt, weil du ja
in der Tat, muss ich sagen, habe ich die letzten Jahre keine Punkte mehr gesammelt. Wobei ich jetzt gerade merke, während ich spreche, dass ich schwindel. Letztes Jahr habe ich mir 1 Punkt wegen des Handys am Ohr geholt. Das war mein erster Handy-Punkt.
Wie kann man sich
das
da
ist ganz einfach. Man
wie
hat
geht
nicht,
das?
Man muss nur lediglich mit 10 km/h zu schnell in die Radarfalle fahren und währenddessen das Handy am Ohr zu haben um 22.30 Uhr in der Nacht auf der A5 bei Hartheim-Heitersheim. So, scheiß Badenser. Aber um auf Mayas Frage halt zu antworten, cool. Mir ist es irgendwie völlig Banane. Im Grunde genommen bleibt ja die Gewichtung gleich, ob es jetzt mehr Punkte sind und mehr Punkte schlimm sind oder ein Punkt und dieser eine Punkt dann eben jetzt entsprechend schlimmer ist. Die Regel sollte sein, dass sich jeder einigermaßen vernünftig verhält im Straßenverkehr, was halt manchmal nicht gelingt. Ja?
Inwiefern ist das möglich bei diesen horrenden, idiotischen Verkehrszeichen, die überall aus dem Boden sprießen, wenn es Frühling ist und es regnet irgendwie ein bisschen? Sehe ich hier 70, da 50, vorher war 100. Ja.
Also die sind nicht immer logisch, das stimmt schon. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt mit einer Fastenzeit auf diese Reform vorbereitet. Ich habe jetzt mir alle Punkte abgefastet, nachdem ich jahrelang in Punktevöllerei vor mich hingeschwelgt habe. Und quasi immer alle 2 Jahre pünktlich vor Ablauf der Punkte mir neue drauf geschafft habe, damit die ja nicht so schnell weg sind. So kommen über die Jahre 9 Punkte ja zusammen. Du kriegst dann so ein Verwarnungsschreiben aus Flensburg mit ganz vorwurfsvollem Ton, wo dann drin steht: Bitte maßregeln Sie sich, denn wenn Sie es nicht
tun. Und du darfst nicht vergessen, dass du für dieses Schreiben, das du niemals angefordert hast, ich glaube 30 Euro zahlen musst.
Ja. Richtig, genau. What? Ja, ist so. Also du kommst, wenn du 9 Punkte angesammelt hast, in so einen Bereich, wo du dich richtig hässlich behandeln lassen musst. Und natürlich, wenn du jemandem sagst, oh, ich habe 9 Punkte, dann sagt jeder: Du Raudi, du Sau, hast du dich nie gefragt, was, wenn das dein Kind wäre, deine Mutter, die über die Straße schleicht? Jetzt muss ich kurz erklären, wie diese 9 Punkte zusammengekommen sind.
Nein, musst
sind.
Du nicht, du hast meinen Segen.
Es ist gar nicht so. Also
im Ferienlager.
Einmal zum Beispiel, da war die Wahl zwischen: Bleibe ich am Leben? Nein, ja genau, einmal, damals im Ferienlager. Da war die Wahl zwischen: Bleibe ich am Leben oder möchte ich gerne sterben und mir dafür diesen Punkt ersparen? Ich habe mich fürs Am Leben bleiben entschieden und habe diesen Punkt riskiert. Und das hat natürlich auch prompt geklappt, weil ich bin mit dem Roller gefahren. Dieser Roller ist auf 45 abgeriegelt. Der fährt eh elektronisch nicht schneller. Wenn ich da drauf sitze, dann hat er schon seine liebe Mühe, überhaupt auf 45 zu kommen. Ich fahre auf jeden Fall.
Der hat schon seine liebe Mühe, auf 20 zu kommen, oder?
Bergab. Naja, bergab geht's. Auf jeden Fall, ich fahre in der Innenstadt, ja, auf der Hauptallee, fahre durch die Stadt und hab 50 mit Rückenwind drauf. Ich war so glücklich wie noch nie. 50, kannst du dir das vorstellen?
Die Haare wehen im Wind.
Die Haare wehten im Wind, also imaginär mit meinen Phantomlocken. Und ich gucke nach vorne und sehe, die Ampel ist grün. Ich nähere mich der Ampel mit 50 km/h, hinter mir natürlich eine Schlange von Autos, die alle darauf gewartet haben, dass sie endlich Gas geben dürfen. Ich nähere mich der Ampel und sehe, es wird orange. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt eine Vollbremsung hinlege, dann bin ich der Erste, der platt unter dem Auto hinter mir liegt. Also fahre ich da durch. Meiner Meinung nach total bei orange. Also sowas von orange, das war quasi wie orange-grün eigentlich eher. Das haben die beiden Donut-fressenden Cops am Straßenrand, die mich gefilmt haben, anders gesehen. Die sind mir hinterhergefahren, haben mich an der nächsten Kreuzung rausgezogen und haben gemeint: Wissen Sie, warum wir Sie angehalten haben? Dann habe ich gesagt: Nein, aber ihr zwei Typen habt mich neulich schon mal auf den Arm genommen. Das glaube ich nicht. Schon wieder ihr. Die hatten mich nämlich schon ein halbes Jahr davor in die Mangel genommen, vor meinem Roller gezogen, weil sie gesagt haben: Hey, Sie wissen schon, dass jetzt der 2. März ist, oder 1. März war es sogar. Und da ist immer Stichtag für die neuen Versicherungskennzeichen. Und ich hatte ein Versicherungskennzeichen, aber ich habe es leider nicht rangeschraubt. Und dann haben sie natürlich gesagt, ich meine, ein normaler Cop hätte gesagt: Hey, okay, du weißt schon, wir lassen heute Gnade vor Rechter gehen, aber du schraubst es ran, wenn du heute Abend nach Hause kommst. Die zwei nicht. Weil das sind so wie aus einem amerikanischen Klischeefilm, 2 Typen, die hocken mit einer Videokamera wie die Spanner am Straßenrand, fressen Donuts, trinken Kaffee und belästigen Rollerfahrer. Ich garantiere dir, wenn ich im Auto gefahren wäre, hätten die mich nie angemacht. Sie haben nämlich auch interessanterweise nicht den Typen hinter mir im Auto rausgezogen, sie haben mich rausgezogen. Und allein über diese Geschichte bin ich schon zu mehreren Punkten gekommen. Das verdanke ich nur diesen Donut-Cops. Und die anderen 7 Punkte kamen genauso.
Ich kann dich aber beruhigen. Du hast genau die richtige Entscheidung getroffen, denn ich fuhr auch mal mit meinem Roller auf eine Ampel zu und ich habe gebremst. Ich stand dann da und hörte hinter mir quietschende Reifen. Drehe mich um, sehe ein Auto auf mich zufahren mit quietschenden Reifen. Oh. Ich stehe auf von meinem Roller, also das Gesäß hebt ab von dem Sitz. Ich halte vorne das Lenkrad fest. In dem Moment scheppert das Auto in meinen Roller rein, stößt den Roller zwischen meinen Beinen raus und bleibt direkt an meinen Unterschenkeln.
Hätt's gerne gesehen.
Also der hat meinen Roller zwischen den Beinen rausgeschossen. Der Roller war natürlich hinüber. Ich habe ihn dann an die Seite gestellt, war ehrlich gesagt damals ziemlich schockiert. Habe den erstmal da stehen lassen und wollte den dann am Abend holen. Da stand er dann nicht mehr, wurde nämlich gestohlen. Kein Witz. Und ich habe mich wirklich geärgert, weil das war eine Vespa S, Baujahr 70, also ein hochseltenes Gerät. Hätte heute wahrscheinlich ziemlich hohen Sammlerwert, aber das Ding ist leider weg. Und jetzt kommt meine Bombenüberleitung zum nächsten Thema.
Warte, ich wollte noch was zu den Punkten.
Ja? Also. Ja, okay, dann mach. Dann spare ich mir die Bombenüberleitung.
Vielleicht kannst du den Murks von mir rausschneiden und sie trotzdem noch einbauen. Das überlasse ich dann dir.
Aber wir schneiden hier doch nicht.
Mann. Nein. Zensur machen wir nur bei der Ukraine. Was ich sagen wollte, das neue Punktesystem, also da gebe ich Marc recht, ob ich jetzt weniger Punkte habe, die schwerer wiegen in der Bewertung oder mehr Punkte habt, die eben weniger aussagen, das ist mir völlig Wumpe. Was mich bei der ganzen Aktion nur stört, ist, es sind wieder Unmengen an Steuergeldern rausgeschmissen worden für etwas, das eigentlich nichts ändert, weil ob ich jetzt mit 8 oder 18 Punkten den Lappen los bin, aber eben diese 8 schwerer zustande
laufen kommen als trotzdem.
Die 18 vorher, macht ja keinen Unterschied. Was weiß ich, 5 rote Ampeln und ich habe den Lappen los, wie auch immer. Oder muss zur MPU, keine Ahnung, wie das genau berechnet wird. Aber es sind Unmengen an Steuergeldern rausgeworfen worden, um ein System zu ändern, das eigentlich nur, es bringt nichts, so gesehen. Also die richtig. Veränderungen sind marginal und dafür hat man, ich weiß nicht, wie viele Millionen mal wieder rausgefeuert.
Wir haben es doch.
Herr Ramsauer wollte das als Prestigeobjekt nehmen, damit er zeigt, hallo, ich bin noch wer. Und was hat er davon? Jetzt ist er wer wieder in Bayern.
Ja, jetzt ist er wieder in Bayern und gar nichts geleistet.
Nichts
aus Bayern. Darf ich jetzt meine Bombenüberleitung machen?
Bitte. Wenn sie noch passt, bitte.
Die passt noch. Die Punkte werden immer weniger, die Heiligen dafür immer mehr.
Ich möchte, dass du hier keinen Jingle einspielst.
Nein, die lasse ich drin. Diese Bombenüberleitung, ja. Auf die ich wirklich hingearbeitet habe, wo ich mindestens 2 Minuten drüber nachgedacht habe, wie ich die bringe, die bleibt drin.
Die hast du dir seit 3 Wochen überlegt.
Ja, ihr habt sicher ganz bestimmt am Fernsehen verfolgt die Heiligsprechungen.
Ich habe geschlafen. Das war mir wichtiger.
Immer mehr. Also inzwischen ist es ja so, wer bei 3 nicht auf den Bäumen ist, der wird heilig gesprochen von der katholischen Kirche. Da führt kein
Weg dran vorbei. Ich bin evangelisch und aus der Kirche ausgetreten. Die werden mich nie heilig sprechen. Aber das war am Rande.
Aber was ist da los in der katholischen Kirche,
Marc? Der Vatikan-Korrespondent. Nein, also ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber genau. Ich glaube, diese Beobachtungen, die du gerade machst, ist im Grunde genommen genau das, was du vorher indirekt durch die Anekdote aus China kritisiert hast. Sag mir doch mal die letzten paar Heiligen, die heilig gesprochen wurden, deiner Meinung nach zu viel, beziehungsweise in letzter Zeit.
Ja, ich kann dir keine Namen sagen, aber ich habe eines gesehen, nämlich eine Statistik über Heiligsprechungen der verschiedenen Päpste. Früher waren, ich weiß die Zahlen leider nicht mehr, ich habe jetzt gerade noch mal geschaut, ob ich diese Statistik finde. Das war ein Balkendiagramm. Und die Balken bei den anderen Päpsten waren extrem kurz. Dann kam Johannes
Paul II. Darf ich eingrätschen, genau, weil ich kenne diese Statistik. Und du weißt auch, dass Johannes Paul II. Seit 1978 bis 2005, wenn ich richtig weiß, an der Macht war. Und auf diese Art und Weise natürlich diese
recht lang,
Statistik eigentlich das Geld nicht wert ist, dass man in sie investiert hat. Weil das jemand, der sehr lange in Amt und Würden war, natürlich auch verhältnismäßig viele Heilige ernennt, das ist klar.
Kommt du müsstest das
entschuldigen. Ich muss jetzt sagen, dass mich die Heiligensprecherei auch allein aufgrund des damit verbundenen Wunderglaubens, sagen wir mal, nur äußerst peripher interessiert. Ja? Aber wenn du jetzt anspielst auf diese beiden Päpste, die da heilig gesprochen wurden, so kann ich das im Fall von Johannes dem 23. Gerne auch begründend gut nachvollziehen, dass man zu diesem Schritt bereit war und das gemacht hat. Im Falle von Johannes Paul II. Kann ich es nur ansatzweise nachvollziehen, weil dieser Mann in meinen Augen genauso viele positive wie negative Facetten in seinem Leben hat und deswegen nicht eine uneingeschränkt verehrenswerte Persönlichkeit ist. Er hat ein Wunder, ja. Und umso sympathischer fand ich eigentlich, dass Papst gesagt hat, im Falle von Johannes dem 23. Komm scheiß auf das Wunder. Der Kerl hat dafür gesorgt, dass man, wenn man in einen katholischen Gottesdienst geht, nicht mehr die ganze Zeit nur das Hinterteil vom Pfarrer sieht, weil er nämlich die Messe mit dem Rücken zum Volk zelebriert. Der hat dafür gesorgt, dass generell die Messe auf Deutsch gelesen wird und nicht in irgendeinem Hokuspokus-Latein und dergleichen mehr gemacht, was man eher nur hinter den Kulissen mitbekommen hat. Weil davon abgesehen ist der Mann ja in seinem Stil ungefähr zu vergleichen mit Franziskus. Und das sagt, glaube ich, schon einiges darüber aus, dass der das schon verdient hat. Im Übrigen finde ich es auch ganz nett, und das ist vielleicht der Aspekt, den ich nett finde an der Heiligsprechung von Johannes Paul II. eben, dass man in der katholischen Öffentlichkeit eben sieht, dass man nicht schon ewig lang tot sein muss, weil die meisten, die heilig gesprochen werden, sind ja, haben vor vielen, vielen, vielen Jahren gelebt und sind jetzt nicht erst, wie jetzt Johannes Paul II. Seit 9 Jahren tot. Dass man auf diese Art und Weise eben sieht, dass man auch eben hier und heute in der modernen Welt ein Leben führen kann, das irgendwie dazu führt, dass es als vorbildlich von der katholischen Kirche angesehen wird.
Na, aber lass uns doch mal davon ausgehen, Ralf würde jetzt 2 Wunder tätigen, ist aber noch am Leben, da kann er nicht.
Genau, der ist eh Ketzer.
Zumal er ja auch noch.
Ich muss an dieser Stelle wirklich sagen, Andreas, es tut mir furchtbar leid, ich weiß es nicht. Aber es gibt mit Sicherheit einfach einen Katalog an Kriterien, der erstmal formal erfüllt sein muss. Und ich nehme an, dass man dazu in der katholischen Kirche erstmal katholisch sein muss. Ja.
Bei den ganzen 8000 muss doch
auch ein
katholischer dabei sein.
8000 Heilige gibt es?
Nee, weiß ich nicht.
Was? Es sind über 8000, habe ich gelesen.
Also Entschuldigung, das ist ja wie alle 3 Monate WM. Das ist ja dann irgendwann nichts mehr Besonderes.
Wie lange gibt's denn diese Kirche schon, Mann? 2000 Jahre, hab sich ein bisschen was angesammelt.
Ja, darf ich mal kurz eine Zwischenfrage stellen? Vielleicht kann man das jemand beantworten.
Nee, wurden eigentlich ja einfach ein Konstrukt der katholischen Kirche, um eben herauszustreichen, dass bestimmte Menschen ein besonders gottgefälliges Leben geführt haben und als Vorbild für alle anderen Menschen, im Übrigen egal welchen Glaubens und welcher Konfession, mit ihrem Leben dienen können. Und insofern.
Ja. Aha.
Nein, für Menschen, egal Moment, welchen Glauben sie wählen. Das heißt, du darfst ja auch ein Beispiel nehmen an Johannes dem 23. und seiner progressiven Art, katholisch zu denken, obwohl du Ketzer bist.
Aber Martin Luther haben sie noch nicht heilig gesprochen.
Natürlich, das war ein katholischer Mönch.
Der war doch ursprünglich auch katholisch.
Ja.
Siehste?
So gesehen.
Ein Spalter. Spalter.
Ich kenne nur den heiligen Hain, den ostfriesischen.
Gut, dann würde ich vorschlagen, die Stunde ist schon wieder rum. Ich würde vorschlagen, wir machen den Deckel drauf. Das war der Querfunk. Ich weiß nicht, wie viele Ausgabe. Es war nicht die 50. Ausgabe, die wollen wir ja groß feiern.
Maja als Oma.
Genau. Mit dabei waren Maja Nötze. Nochmal herzlichen Glückwunsch zum Klitzeklein. Schläfst du überhaupt noch nachts jetzt, Maja?
Ich schlaf 2 Stunden am Stück. Das ist doch super.
Wow, das ist super. Das ist klasse. Schlimmer wird's nicht. Willkommen im Club. Maja Nötzel war dabei in Ulm, außerdem Andreas Zimmer in Köln, Marc Weyrich in Freiburg, Ralf Burgesch aus Kornwestheim und Markus Henkel aus Heilbronn. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Ich bin Jerome Brunel. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.